Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Nehmt bitte Platz, liebe Gemeinde. Heute folgt die zweite Predigt zum 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Am 27. August ging es im ersten Teil um Christus als unsere Gerechtigkeit. Wir hatten damals gehört, dass Jesus Christus unser Heil ist und dass alle anderen Wege, die Frieden mit Gott und ewiges Leben im Himmel versprechen, ihr Wege sind. Und die spannende Frage lautet dann für jeden Menschen: Wie komme ich zu einem solchen Leben mit Jesus Christus? Wir hatten gehört, dass biblischer Glaube nicht auf dem Ich des Menschen beruht, nicht auf seiner Leistung, nicht auf seinem Glauben, sondern allein auf Christus und was er für uns getan hat. Also nicht in dir als Mensch ist die Schnittstelle über dein Heil oder dein Verlorensein, sondern diese Schnittstelle ist in Jesus Christus selbst. Er ist dein Heil, an ihm brauchst du nicht zu zweifeln, auch nicht im finstersten Tal deines Lebens. Christus ist deine Gerechtigkeit und deine Heilsgewissheit. Und deshalb ist es so wichtig, liebe Gemeinde, dass wir mitten im Kampf unseres Lebens, unseres Menschseins, mitten im Kampf dieser Welt, mitten im Kampf gegen die Sünde und die mächtigen, finsteren Mächte dieser Welt, dass wir da unser ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzen und in einer Lebensverbindung mit ihm bleiben, der zu uns spricht. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Heute folgen nun drei weitere Punkte. Wir können es auf der Folie schon sehen. Die Welt nicht lieben, leben in der Zeit des Antichristen und als letzter Punkt: Ihr habt das Wort und die Salbung. Hören wir Gottes Wort aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 15 bis 28. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist's wahr und ist keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Die Welt nicht lieben. Ja, was gilt denn nun, liebe Gemeinde? Liebt nicht Gott selbst diese Welt? Im Johannesevangelium lesen wir: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Entscheidend ist hierbei ein ganz kleines Wörtchen richtig zu verstehen. Das Wörtchen so. So hat Gott die Welt geliebt. Das drückt die Art und Weise aus, wie Gott selbst diese Welt geliebt hat und liebt, nämlich indem er seinen eigenen Sohn Jesus Christus als Opfer hingab. Und er tat das, weil die Welt und wir Menschen seine geliebten Geschöpfe sind. Allerdings Geschöpfe, die durch den eigenen Ungehorsam, durch den Sündenfall von Gott sich verabschiedet hatten, getrennt hatten. Wir Menschen haben durch unseren Ungehorsam einen Graben aufgerissen zwischen Gott und uns. Doch Gottes Liebe ist größer als jeder Graben dieser Welt. Gottes Liebe ist größer als die Sünde dieser Welt. Und mit seinem Opfertod hat Jesus am Kreuz die Sünde besiegt und den Graben geschlossen. Und alle, die nun an diesen Heiland Jesus Christus glauben, liebe Gemeinde, die werden dadurch wieder zu reinen Ebenbildern Gottes, so wie sie ursprünglich von Gott erdacht und geschaffen waren. Also Gott lagen die Menschen so sehr am Herzen, dass Gott nicht zusehen wollte, wie die Menschheit und diese Welt ihrem zwangsläufigen Untergang zugeht. Also die Welt, in der wir leben, die müssen wir ganz klar unterscheiden von der Liebe Gottes, unterscheiden von seinem heiligen Willen und unterscheiden vom Reich der Herrlichkeit Gottes. Die Welt, in der wir auch heute hier leben, sie ist gefallene Schöpfung, Schöpfung, die von der Sünde durchdrungen ist. Und dieser Welt ist verheißen, dass sie am Ende untergehen wird. Und trotzdem ist diese gefallene Welt von Gott noch bewahrt. Und dennoch können wir auch in dieser gefallenen Schöpfung bruchstückweise die Herrlichkeit des schöpferischen Gottes wahrnehmen und erkennen. Wenn wir draußen in der Schöpfung spazieren gehen und offene Augen haben für das, was Gott geschaffen hat, was er für uns getan hat, dann erkennen wir die Herrlichkeit Gottes mitten in dieser gefallenen Welt. Und Gott bewahrt diese Welt noch. Jeder Regenbogen, den wir am Himmel schauen, erinnert uns daran, dass Gott seine Bewahrung über diese Welt legt. Und dieser Gott, er schenkt uns alles, was wir in dieser Welt zum Leben brauchen. Ein Dach über dem Kopf, tägliches Brot. Er schenkt uns Eltern, Ehepartner. Er vertraut uns Kinder an. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen für dieses Leben. Und deshalb haben wir diese Welt ja auf diese Art und Weise auch mehr oder weniger lieb. Aber zugleich nehmen wir auch wahr, dass in dieser gefallenen Welt sich die Mächte des Bösen kräftig austoben. Sie bringen Streit, Krieg, Katastrophen, Leid und Tod über uns Menschen. Und Johannes macht uns deutlich, dass Gott nun in seiner Weisheit nicht ein ökologisch-moralisches Gesetz über diese Welt erlassen hat, dass wir Menschen aufgefordert wären, nun diese vergängliche Welt zu erretten. Nein, dieser Welt ist beschieden, dass sie am Ende vergehen wird. Was Gott will, dass die Menschen gerettet werden, dass seine geliebten Ebenbilder gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nur aus diesem Grund ist Jesus Christus Mensch geworden, um am Kreuz für unser Versagen, für unsere Schuld zu sterben, damit wir Menschen nicht in der Verlorenheit und in der Verdammnis verbleiben müssen. Denn alle, die an Jesus Christus glauben, die bekommen Anteil, das hat Gott uns verheißen, die bekommen Anteil an einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Das ist der Zielwille unseres Vaters im Himmel. Und derjenige, der zu Jesus Christus gehört, der hat auch tatsächlich jetzt bereits ein neues, ewiges Leben. Er ist zwar immer noch der alte Mensch in der alten Welt, er lebt noch auf dieser Welt, bis der Tod auch seinem irdischen Leben ein Ende macht. Und zugleich ist er auch der neue Mensch in Jesus Christus mit ewigem Leben. Und jetzt ist eines für dich ganz klar, wenn du Christ bist, wenn du ein neuer Mensch bist in Christus, dann können jetzt nicht mehr die alten Regeln und Gebote und Maßstäbe der alten Welt für dein Leben gelten. Dann kannst du die alte Welt mit ihren Eigenschaften, mit ihren Regeln nicht mehr lieb haben, sondern deine Liebe ist von da an nur ausgerichtet an der Liebe zum Vater im Himmel. Denn als Christ, da bist du ein Königskind. Ein Kind des ewigen Königs, da bist du Erbe des herrlichen Reiches Gottes. Und als solches Königskind, als solcher Erbe bist du nun gerufen, dein Leben nach Gottes Willen zu gestalten und zu führen. Und weil dieses Leben mit Christus etwas ganz Wunderbares ist, etwas Wunderbares, wenn Christus der Mittelpunkt unseres Lebens ist, wie wir vorhin gesungen haben. Dass es ein Leben ist, das erfüllt wird von dem Frieden mit unserem himmlischen Vater. Dass wir wissen, der Graben der Trennung ist zugeschüttet, der ist überbrückt durch Jesus. Weil das so wunderbar ist, ermahnen die Apostel auch, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Also ohne Christus bist du und bleibst du gefangen in den Verstrickungen dieser vergehenden Welt. Wenn du aber zu Christus gehörst, dann bist du frei, frei zu tun und zu leben nach dem Willen Gottes. In Christus, da sind wir jetzt von unserer Vergangenheit abgelöst und uns ist die Zukunft in Gott verheißen. Und weil das gilt, dürfen wir jetzt in der Gegenwart mit Jesus Christus leben und ihm nachfolgen. Und deshalb sagt der Apostel Paulus, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das Wohlfällige und das Vollkommene. Und unser Johannes heute, er hat es noch konkreter geschrieben, er sagt, denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Eigentlich braucht dieser Satz keinerlei weitere Erklärung mehr. Jeder von uns, wenn er sich mit sich selbst beschäftigt, wenn er einmal selbst in sein Leben hineinhört und auf Gottes Wort schaut, der kann für sich ganz genau erkennen, was in meinem Leben gehört zum Vater oder ist aus dem Vater? Und was in meinem Leben ist aus der Welt? Wenn wir hören auf das, was der Geist uns sagt, dann können wir für uns selbst ganz genau erkennen, wo ist in meinem Leben die Liebe zum Vater vorhanden und wo bin ich noch verstrickt in dieser Welt? So kann der eine Mensch voller Freude und Dankbarkeit von seiner schönen Urlaubsreise erzählen und ein anderer erzählt von seiner Urlaubsreise nur da deshalb, weil er vor anderen zeigen will, was er sich leisten kann. So kann der eine ganz dankbar sein Haus seinen Freunden zeigen, in dem Wissen, dass er alles von Gott empfangen hat. Der andere wiederum hängt so mit seinem Herz an dem, was er sich meint, geschaffen zu haben, dass er gänzlich von seinem irdischen Gut gefangen ist. Und so könnte ich hunderte Beispiele aufzählen, aber jeder von euch, wir alle müssen uns selbst prüfen, um zu erkennen, was ist in meinem Leben aus dem Vater und was ist das Begehren dieser Welt. Und seien wir dabei nicht hochmütig, liebe Gemeinde. Wir alle haben irgendwo irgendetwas, was unser persönlicher Schwachpunkt ist. Und wie schnell hängen wir unser Herz daran? Deshalb müssen wir uns immer wieder von Christus zurechtbringen lassen. Christus nachzufolgen ist ja kein statisches Einhalten von irgendwelchen Gesetzen, sondern ein Christenleben, das ist eine Dynamik, ein dynamisches Leben mit unserem Herrn Jesus Christus, der uns jeden Tag, jeden Morgen neu herausfordert, unser Leben immer mehr nach seinem Willen und nach seinem Wesen zu gestalten und gestalten zu lassen. Und Jesus selbst weist seine Jünger auf die enge Pforte und den schmalen Weg hin. Das ist der Weg, der zum wahren Leben führt. Aber die Mehrheit der Menschheit, die sind unterwegs auf dem breiten Weg. Die breite Masse durch die breite Pforte und dieser breite Weg, er führt in die Verdammnis. Und deshalb ermahnt Paulus, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Geht nicht mit auf diesem breiten Weg. Macht nicht mit, was alle anderen machen. Macht nicht etwas, nur weil es angeblich modern oder heute so normal geworden ist. Das alles ist breiter Weg, der am Ende in die Verdammnis führt. Der schmale Weg, das ist der Weg mit Jesus Christus, der spricht, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und wenn wir so auf diesem Weg mit Jesus Christus unterwegs sind, wenn wir Gott von Herzen lieben, dann wollen wir auch mit Freude die Gebote Gottes und seinen Willen umsetzen in unserem Leben. Und wir haben in unserer Bibel eine klare Lebensanweisung, wie unser Leben gelingen kann und am Ende das Ziel des Lebens auch erreicht werden kann. Aber das heißt für unser Leben dann ganz konkret, dass wir immer wieder runter müssen aus den breiten Lebenswegen, dass wir immer wieder raus müssen als Christen aus der breiten Masse, weg von dem, was die Gesellschaft uns als normal vorhält, dass wir immer wieder weg müssen von unseren Götzen und Götzenbildern, die wir uns selbst erschaffen. Und auf dem schmalen Weg unterwegs zu sein, Christus nachzufolgen, das ist das Allervernünftigste, was ein Mensch in dieser Welt überhaupt tun kann. Denn alle Götzen, alle Dinge, alles Begehren dieser Welt können dir nicht Heil und Frieden geben. Denn kaum hast du irgendetwas mit deinem Begehren in dieser Welt erschaffen oder dir geleistet, da kommt doch in dir schon wieder ein neues Begehren hervor. Du wirst doch niemals zufrieden mit dem, was du in dieser Welt an irdischen Gütern hast. Wir Menschen wollen immer noch mehr, immer wieder etwas Neues, uns immer wieder auf neue Dinge einlassen. Das ist ja die Verstrickung in der Welt, in der wir leben. Aber dieses Begehren, diesen Lebensdurst, den bekommst du gestillt bei Jesus Christus. Hier bei ihm, da kann dein Leben zur Ruhe kommen. Da kannst du Frieden erfahren. Ein Friede, der viel tiefer geht als aller Friede dieser Welt. Wer so mit Christus lebt und nach seinem Wertesystem, der ist auf dem rechten Weg. Der wird innerlich frei von allen Dingen dieser Welt, die nach ihm greifen wollen. Ich weiß ganz genau, wir brauchen alle Dinge dieser Welt. Wir können ohne manche Dinge in dieser Welt nicht leben. Aber das sagt schon uns Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird er selbst für alle Dinge sorgen, die wir brauchen. Sei es Nahrung, Dach über dem Kopf, Eltern, Kinder, was auch immer, Ehepartner und alle anderen Dinge, ja, die wir brauchen, um unser Leben gestalten zu können. Das ist ja auch alles nicht verkehrt, aber sie brauchen den richtigen Platz in unserem Leben. Und diesen richtigen Platz, den hat uns der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 7 beschrieben. Wir sollen alles, was wir in diesem Leben so haben, als hätten wir es nicht. Wenn wir das umsetzen, dann sind wir mit unserem Herz nicht gebunden an den Dingen, sondern wir haben sie, als hätten sie nicht. Wir sind frei davon, obwohl wir sie haben und gebrauchen sollen und dürfen. Wir sollen alles gebrauchen, als bräuchten wir es nicht. Merkt ihr diese Freiheit, die wir gewinnen als Christen von den irdischen Dingen, die unser Herz gefangen nehmen wollen? Wie frei wir werden, wie viel Frieden wir finden können, weil wir darauf vertrauen dürfen, dass der Herr uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen, dass er unser Lebensinhalt ist und sein will. Ein solches Leben als Christ ist also viel mehr als ein ganz normales Menschenleben, das dann noch irgendwie mit etwas Religiosität angefüttert wird. Nein, ein solches Leben als Christ ist eine komplette Kehrtwende, eine Umkehr eines Lebens von alt zu neu. Wir bekommen als Christen, wenn wir Jesus nachfolgen, eine komplette neue Lebensausrichtung mit auf unseren Weg. Und dennoch bleibt auch unser Christenleben ständig bedroht von den Verstrickungen in dieser Welt und den Versuchungen. Und weil das so ist, liebe Gemeinde, reicht es auch nicht aus, Jesus nachfolgen zu wollen mit irgendeiner spontanen Begeisterung. Wie viele haben wir schon erlebt, die zuerst mit Halleluja Jesus nachgezogen sind, und dann kam irgendetwas in den Weg, irgendetwas ist nicht so gelaufen, wie sie wollten in ihrem Leben, und alles Halleluja-Singen war vorbei. Menschen, die sich wieder abgewendet haben vom Glauben und von Christus. Es reicht auch nicht aus, dass wir uns in dieser Gemeinschaft hier wohlfühlen, dass wir von uns aus gern in diesen Gottesdienst kommen, dass wir zu einer Gemeinde oder zu einem Hauskreis gehören. Das ist alles gut und wichtig, mache ich ja auch. Aber das reicht nicht aus. Was wir brauchen, damit wir auf dem richtigen Weg unterwegs sind, ist eine ganz klare Lebensumkehr, eine Lebensentscheidung oder ich könnte auch sagen eine Lebensscheidung, dass wir uns scheiden von dem Alten und das Neue bejahen und annehmen. Christus der Mittelpunkt, der Wendepunkt in unserem Leben. Ich wünsche es jedem Christen, ich sage sogar, es ist eigentlich notwendig, dass jeder Christ einmal zumindest in seinem Leben einen solchen Wendepunkt ganz konkret erleben darf, wo er vor sich selbst und den Verstrickungen in dieser Welt erschrickt, erkennt, wer er selber ist, wie ungehorsam gegenüber Gott, wie viele Fehler in ihm stecken, wie viel Schuld er sich aufgeladen hat gegenüber anderen. Und all diese Schuld einmal vor einem Mitchristen aussprechen darf, beichten darf, loslassen darf. Und erfahren darf in diesem Moment, wie die Herrlichkeit Gottes in sein Leben einkehrt und ihn frei macht von all diesen Dingen und zugesprochen bekommt auf seinen Kopf zu, dir sind alle deine Sünden vergeben, du bist mein, ich hab dich lieb, ich führe dich in mein ewiges Reich. Nur wenn wir als Menschen einmal diesen Weg gegangen sind, zumindest einmal, dann wird unser Glaube so stark von Jesus Christus gekräftigt, dass uns nichts, aber auch gar nichts mehr in dieser Welt anfechten kann. das uns nicht mehr wegnehmen kann vom Glauben an Christus, dass uns die Verstrickungen der Welt zwar immer noch um die Ohren fliegen, aber dass sie keine Macht mehr über uns haben. Denn niemand von uns kann zwei Herren dienen. In deinem Leben ist entweder Licht oder Finsternis, Wahrheit oder Lüge, Gott oder eben die Welt. Und nur wenn wir ganz klar auf Gott ausgerichtet sind, können wir wirklich Salz dieser Erde und Licht dieser Welt sein. Und so sind wir als Christen eben ständig herausgefordert, in unserem Leben den schmalen Weg zu gehen. Und dieser schmale Weg ist manchmal auch furchtbar steinig. Und weil er so steinig ist, müssen wir diesen Weg auch nicht alleine gehen. Wir haben die Gemeinschaft der Gläubigen. Und wir brauchen unsere Mitschwestern und Mitbrüder im Glauben. Alleine kann kein Mensch diesen steinigen Weg bestehen und gehen. Wir brauchen auch das tägliche Lesen und Hören auf Gottes Wort. Wir brauchen das Gebet. Wir brauchen immer wieder die Vergebung unserer Schuld. Und wir brauchen den Geist Gottes, der uns führt und leitet und tröstet. Denn immer wieder sind wir gefragt, geben wir Gott allein die Ehre? Oder haben wir gerade einmal irgendwelche Nebengötter am Laufen? Wie gestalten wir den Ruhetag zur Ehre Gottes? Wie gehen wir mit unseren Eltern um? Wie gehen wir mit dem Leben anderer um? Wie gehen wir um mit unserer Sexualität und Ehe? Wie gehen wir um mit unserem Geld und den Gütern anderer Menschen? Wie gehen wir um mit unserer Ehrlichkeit und dem Nichtbegehren, was andere haben? Dazu gehören auch ganz alltägliche Entscheidungen, jetzt wieder ganz konkret. Wie gehst du um mit dem gottlosen Treiben an Halloween oder an Fasching? Wie gehst du um mit Musik oder mit Filmen, die nicht zum Lobe Gottes sind oder gar Gottes Gebote und seine Herrlichkeit in den Schmutz ziehen? Sich Jesus zuzuwenden, heißt zugleich, sich dieser Welt und der Sünde abzuwenden. Prüfen wir uns alle immer wieder, wo wir noch gefangen sind in alten heidnischen oder sündigen Praktiken unseres Lebens. Wo bin ich noch nicht wirklich frei davon geworden? Wo hängt mein Herz noch in dieser Welt fest? Wo ruft mein Herz immer wieder, ich will, ich brauche, ich begehre? Wie gesagt, täuschen wir uns nicht selbst über uns selbst, über unsere Verflochtenheit in dieser Welt, sondern lassen wir uns immer wieder von Christus herausholen, herausfordern und hinziehen auf den schmalen Weg und durch die enge Pforte. Nicht umsonst ermahnt Paulus seine Gemeinde: Zieht nicht unter fremdem Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit Gesetzlosigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit dem Teufel? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Dabei geht es um unser Herz, ganz konkret um dein Leben. Es wäre ja ein Missverständnis, wenn wir jetzt meinten, wir sollten uns als Christen komplett scheiden von dieser Welt, ins Kloster gehen und ja keinen Mensch mehr mit ungläubigen Menschen haben müssen. Im Gegenteil, wir sind ja als Christen aufgerufen, zu den Menschen zu gehen und sie auch einzuladen in dieses Heil mit Jesus Christus. Und als Christen suchen wir natürlich der Stadt Bestes und wir achten den Staat, wir achten seine Gesetze, wir achten die Obrigkeit, solange unser Glaube dadurch nicht beschwert wird. Und wir bauen und bewahren natürlich diese Schöpfung Gottes, die uns anvertraut ist, und freuen uns über alles, was Gott in guter Weise hier an Leben hervorbringt. Aber wir hängen nicht unser Herz daran. Wir lieben nicht diese Welt. Wir haben als Christen klare Grenzen, was wir mitmachen können und was nicht. Das macht eben einen Christenmenschen aus, und wir können das nur, indem wir in Christus bleiben und sein Wort in uns, damit wir so das Böse in uns und den Bösen selbst überwinden, der immer wieder auch nach meinem Leben greifen will. Und da bin ich beim nächsten Punkt, leben in der Zeit des Antichristen. Und ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. So gibt es jetzt schon viele Antichristen. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Liebe Glaubensgeschwister, es geht hier um Wahrheit oder Lüge. Und an dieser Stelle ist das nicht in erster Linie eine Auseinandersetzung mit der Welt, sondern das ist vor allem eine Auseinandersetzung innerhalb der Kirchen. Der Antichrist, der zu Satan gehört, der kämpft gegen die Kirche, weil er sie spalten will und von Christus trennen will. Er will Christen bedrängen und verführen. Er ist derjenige, der innerhalb der Kirche die Wahrheit ins Wanken bringen will und Jesus Christus in Frage stellt. Und wie weit es damit schon gekommen ist, sieht man daran, dass das in unserer Kirche das apostolische Glaubensbekenntnis, das wir vorhin miteinander gebetet haben, schon weitgehend zu einem sterbenden Dinosaurier geworden ist. In vielen, in den meisten Gottesdiensten wird es gar nicht mehr gesprochen. Und es gibt fast keine Zeile in diesem Glaubensbekenntnis, das nicht innerhalb der Pfarrerschaft umstritten wäre oder sogar von einem großen Teil abgelehnt würde. Und wie weit dieser Unglaube in der Kirche vorangekommen ist, erkennt man auch an den Aussagen der Reformationsbotschafterin Margot Kessmann. In einem Interview mit dem Spiegel 2013 hatte sie gesagt, ich zitiere, ich denke, dass Josef im biologischen Sinne der Vater Jesu war. Damit erklärt sie mindestens zwei Aussagen des Glaubensbekenntnisses und der Bibel für falsch. Erstens empfangen durch den Heiligen Geist und zweitens geboren von der Jungfrau Maria. Und das Schlimmste, liebe Gemeinde, ist ja nicht, dass Frau Kessmann dies bestreitet und damit die Bibel als Wort Gottes als Lüge bezeichnet. Nein, das Schlimmste ist, dass keine unserer Kirchenleitungen ihr widersprochen hat. Das ist der Skandal mitten in unserer Kirche. Ohne die Wahrheit dieser beiden Aussagen, die ich eben genannt habe, kann nämlich Jesus Christus weder der Sohn Gottes sein, noch der Christus dieser Welt. Und deshalb geht es hier um Wahrheit oder Lüge. Ganz klare Scheidung ist hier angesagt. Johannes schreibt, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Pfarrer Ulrich Pazani schreibt in seinem neuesten Buch, Was nun, Kirche? Es geht um Grundfragen. Ist die Bibel Gottes Wort? Ist Christus tatsächlich auferstanden? War sein Grab leer? Wurde Jesus von der Jungfrau Maria geboren? Trug Jesus am Kreuz stellvertretend für uns das Gericht Gottes? Gelten die Gebote Gottes heute noch? Wird Jesus wiederkommen zur Auferweckung der Toten, zum Weltgericht und zur Erschaffung des neuen Himmels und der neuen Erde? Es geht um Wahrheit oder Lüge. Und die weltliche Frankfurter Allgemeine Zeitung kommt in einem Artikel darüber nun zu dem Ergebnis, dass eigentlich alle unsere Kirchenleitungen aufschrecken müsste. Die FAZ schreibt, das Christentum hat sich von der Wahrheit verabschiedet. Das Christentum hat sich von der Wahrheit verabschiedet. Was ist los? Kann das sein? Es hilft uns nur das eine weiter, liebe Glaubensgeschwister, was der Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus geschrieben hat. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Ja, liebe Glaubensgeschwister, wir dürfen niemals vergessen, dass dieses Wort Gottes dem Satan ein Dorn im Auge ist. Wir dürfen niemals vergessen, dass überall dort, wo Menschen das Heil und den Frieden in Gott finden, der Satan genau dort auftaucht und das wieder wegnehmen will. So war es schon im Paradies gewesen, als die Schlange zu Eva sagte, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und damit wollte sie Der Teufel selbst das Vertrauen des Menschen in Gott und in sein Wort, in seine Zusage wieder aufweichen. Satan heißt auf Griechisch Diabolos, der Durcheinanderbringer. Alle gute Ordnung Gottes wird und will durch ihn ins Gegenteil verkehrt werden. Und seine Hinterfragungstaktik ist bis zum heutigen Tag genau die gleiche geblieben. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass es nur einen Weg ins Himmelreich gibt? Könnte nicht in jeder Religion so ein Stückchen Wahrheit sein? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass nur Mann und Frau zur Ehe bestimmt sind? Sollte Gott wirklich gesagt haben, du sollst dein Leben so konsequent führen? Könnte es nicht viel leichter für dich sein, hin und wieder auch Kompromisse zu machen? Sollte Gott wirklich gesagt haben, man kann die Welt und ihn nicht gleichzeitig lieben? Martin Luther hat gesagt, dort, wo Gott eine Kirche baut, stellt der Teufel eine Kapelle daneben. Das ist die Situation, in der Kirche von Anfang an steckt und drin sich befindet. Die Anfeindung und Verführung findet überall dort, wo lebendige Gemeinde vorhanden ist. Und deshalb ist es so entscheidend für uns, dass wir unser Leben klar ausgerichtet haben, dass wir genau wissen, wer der Mittelpunkt unseres Lebens ist und dass wir unseren Herrn und Heiland nicht in unserem Leben nur an den Rand drängen. Und wir haben vorhin gesehen oder gehört in der Schriftlesung, wie Jesus selbst auch versucht wurde vom Teufel in der Wüste. Und von ihm haben wir gehört, wie man diesen Versuchungen widerstehen kann. Das hat Jesus auch nicht aus sich selbst herausgetan, sondern er hat es getan mit dem Worte Gottes. Mit dem Wort Gottes hat er den Teufel abgewiesen und zurechtgewiesen. So hat er den Sieg errungen. Also lest das Wort Gottes. Lernt es auswendig. Nehmt es euch zu Herzen, studiert es und bekennt dieses Wort Gottes. So wie auch Paulus an die Gemeinde in Ephesus empfiehlt und schreibt, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Schlusspunkt. Ihr habt das Wort und ihr habt die Salbung. Ihr lieben Getauften, ihr von Christus Geliebten, dieses Wort Gottes, das ist viel mehr als eine Durchhalteparole in schwerer Weltenzeit. Dieses Wort Gottes ist Jesus Christus selbst. Er ist der Logos, die lebendige Wirklichkeit mitten in dieser Welt. Und Jesus ist der Messias, der Christus, das heißt der Gesalbte. In Christus bist du eben nicht mehr der alte Mensch, der dem Tod und dem Gericht verfallen ist, sondern durch Taufe und Glaube bist du neu geboren. Sind wir Gesalbte, weil wir mit dem Gesalbten verbunden sind. Und weil wir den Geist Gottes empfangen haben. Und diese Salbung Gottes, die durchdringt dann unser ganzes Christenleben, unser ganzes Wesen, unseren Charakter immer mehr, weil wir als Gläubige zu unserem Herrn gehören und weil unsere Verwurzelung in der Welt abgebrochen ist. Noch einmal mit anderen Worten, ohne Christus bist du gefangen in den Verstrickungen dieser Welt. Du hast keine Freiheit. In Christus wirst du frei. Frei zu tun, zu leben nach dem Willen Gottes und nach seinem Wesen.
Entspricht dein Leben dieser Tatsache? Sind dein Leib, deine Seele und dein Geist Gott ergeben, zu seinem Dienst und seiner Ehre bereit? Christus selbst ist die Vollkommenheit, die Liebe und das Licht. Und als zu ihm Gehörige sind wir gefragt, von welchen dunklen Flecken wir uns noch zu trennen haben in unserem Leben. Nur im Wort Gottes und in Christus selbst widerstehen wir den Antichristen und dem Feind Gottes. Nur so erkennen wir, was Wahrheit und Lüge ist, auch in unserem Leben. Nur so können wir die Geister unterscheiden. Nur so können wir immer wieder Buße tun, denn das Reich Gottes ist nahe. Nur so können wir ein geheiligtes Leben führen, wie der Apostel an die Epheser schreibt. In Christus seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lobe seiner Herrlichkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.